Ursprünglich hatten wir als Exponenten des dünnsten Zweiges, des frischesten Zweiges aus diesem osteologischen Stammbaum, eigentlich Jakob Schander bitten wollen, dass er seine Forschungsergebnisse präsentiert. An seiner Stelle wird dies aber sein Thesenvater, Christian Muschitz, machen. Bitte, Christian.
Vielen herzlichen Dank. Es ist für mich heute ein sehr beeindruckender Abend und ich möchte vielleicht auch aus meiner eigenen Vita ein bisschen einen Rückblick bringen. Ich war Student im zweiten Abschnitt und war in Ihrer Hauptvorlesung. Davor war die Pathologie, die hat mich nicht sehr interessiert. Und dann war die funktionelle Pathologie und diese endokrinen Loops, die mich damals schon eigentlich sehr begeistert haben. Ich war damals schon klar, Chirurg, das wird es mit mir nicht werden. Ich habe mich dann bei Ihnen zum Rigorosum angemeldet. Das war dann die Prüfung um 18 Uhr am Abend. Da gab es dann Fragen zu Parathormon, Kalzium, Homöostase. Und last but not least war die Entscheidungsfrage jetzt SIGA und Muttermilch. Die konnte ich nicht so gut beantworten. Das hat mich letztendlich mein sehr gut gekostet. Aber es war irgendwie jetzt, also heute ist mir bewusst geworden am Abend, es war so der Schub vielleicht in die richtige Richtung. Im dritten Abschnitt kam ich dann zur Formulatur krankheitsbemerzige Schwestern, erst auf die Chirurgie. Auch am Tag 1 wusste ich im OP, das wird es nicht mit mir werden. Dann bin ich bei der zweiten Formulatur auf die Interne gekommen. Da gab es einen Herrn Dozent Heinrich Resch als Leiter der Abteilung, der Wissenschaft gemacht hat. Und da habe ich gedacht, das ist etwas unheimlich Spannendes, eigentlich dieser Schnittpunkt zwischen dem Kliniker und dem von mir aus gesehen wissenschaftlich tätigen, patientenorientierten Arzt. Ich durfte dann auch im Rahmen meiner Dissertation mit Professor Resch als Doktorvater neben Professor Pitschmann kennenlernen. Und das war für mich auch eine sehr, sehr tolle und fruchtbare Zusammenarbeit. Der nächste Schritt hinein, auch nach dem Studienabschluss, bin ich sozusagen der Wissenschaft treu geblieben. Und ich versuche auch heute noch täglich, mit jetzt fast 2 Jahrzehnten Berufserfahrung, neben einer Tätigkeit als Spitalsarzt, auch in der Ordination, trotzdem patientenorientierte Forschung zu machen. Und es ist für mich eigentlich ganz bewusst ein Schwerpunkt in meinem Leben, diesen täglichen Spagat zwischen dem, was wir machen wollen. Wir wollen Patienten behandeln, wir wollen das Wissen vorantreiben, das Ganze im Kontext und dem quälenden Mantel der Wirtschaft und des Spitalsmanagements da den Weg zu finden. Ich möchte mich auch bei allen hier bedanken, auch die Laudatoren, die mir sehr auf dem Weg geholfen haben. Und so schließt sich der Kreis und jetzt bin ich nicht mehr der junge Goscherte, sondern ich bin schon etwas ergraut und darf heute mit großem Stolz den Jakob Schander vertreten. Und Sie werden sich fragen, warum ist der Jakob heute nicht da? Weil der Jakob ist heute nach Madrid geflogen, um diese Daten auf dem Europäischen Kongress für Unfallchirurgie und Sportorthopädie vorzutragen. Und er hat vor circa einem Monat mit diesen Daten den Vortragspreis auf der Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Unfallchirurgie in Salzburg gewonnen. Das Thema ist Zoledronsäure. Verbessert ist das funktionelle Ergebnis nach Rotatorenmanschettenrekonstruktion in einem Rattenmodell. Was uns auch sehr freut, und wir arbeiten immer als klinische Forscher mit dem Problem, woher nehmen wir die finanziellen Mittel? Und auch hier ein großes Dankeschön an den Bürgermeisterfonds. Und auch hier wurden heuer 30 Projekte gefördert und eins der 30 Projekte war das Projekt vom Jakob, das neben sehr schönen Festakt auch dann die Urkunde überreicht wurde. Und das Projekt wurde mit 30.000 Euro zu Seiten der Stadt Wien gefördert, aber auch von der AFA, den AFA-Forschungsfonds, weil dieses Projekt läuft im Ludwig-Boltzmann-Institut, auch der AFA. Und ist natürlich ein Projekt, das nicht einer alleine macht und nicht einer allein konstruiert und generiert hat. Vielleicht kurz zum Hintergrund. Wir haben uns damals zusammengesetzt unter Jakob und im Laufe meiner ganzen Jahre als Klinikarzt habe ich sehr viele junge Kolleginnen und Kollegen kommen und gehen gesehen und irgendwann trennen sich gewisse Wege. Die einen wollen nur rein in die Klinik, die anderen wollen Klinik und Forschung machen. Und der Jakob war einer, der durchaus Ecken und Kanten hatte und ein bisschen goschert war. Und das hat mir gefallen. Und er hat dann sozusagen sich an unsere Arbeitsgruppe langsam angenähert und gefragt, ich möchte irgendwas tun. Und gesagt, ja, wir machen etwas, das soll den Patienten weiterbringen, wir möchten was entwickeln. Der Jakob ist jetzt in Facharztausbildung für Unfallchirurgie und Orthopädie der Unfallklinik Meidling unter der Supervision von Professor Vierka. Und das Problem ist, aus der Sicht der Orthopäden, Rotatorenmanschettenrupturen werden routinemäßig operiert. Sie treten auch sehr häufig auf. Wenn man so sagt, die arbeitende Bevölkerung, Altersgruppe 50+, hat es jeder Fünfte. Und wenn man dann in die höheren Alterskategorien geht, dann haben es eigentlich 2/3 der Patientinnen und Patienten. Das heißt, es ist etwas ein Problem, das uns tangiert. Jeder hat irgendwo schon mal einen Patienten gehabt mit einem Problem mit der Rotatorenmanschette, sei es jetzt auf chirurgischer Ebene oder vielleicht auch auf internistischer Ebene. Der chirurgische Ansatz ist ganz klar, ist die Rotatorenmanschette kaputt und ist auch die Supraspinatussehne zerstört, dann muss das chirurgisch repariert werden. Und die Langzeitdaten zeigen, dass er durchaus ein gutes chirurgisches Outcome geben kann. Aber was ist das Problem? Wenn man jetzt die kleinen mittleren Rupturen, dass das der Sehne rausnimmt und sich nur die wirklich großen Rupturen anschaut, wie man auch hier sieht, also hier die komplette Ruptur, wie Sie rechts auf dem MRT-Bild sehen, dann ist die Anzahl der Rerupturen sehr häufig. Das heißt, Sie machen einen operativen Eingriff, haben aber eine ganz extrem hohe Wahrscheinlichkeit, dass da die Hälfte, zwei Drittel dann wieder nach einem gewissen Zeitraum rerupturieren. Und das ist irgendwie jetzt nicht sehr erfreulich und sehr prickelnd eigentlich für den klinisch tätigen Arzt und auch natürlich nicht für den Patienten, weil der dann Leidensdruck und muss einer zweiten Operation zugeführt werden. Die altbekannten Risikofaktoren, auch hier sehen Sie eigentlich die meisten schon im FRAG-System integriert. Wir haben das Alter, auch das haben wir schon gehört, die primäre Osteoporose, der Clinical Risk Factor Aging, Rauchen, Diabetes mellitus, Störungen quasi auf der Ebene der Knochenmatrix, Lipidstoffwechselstörungen, Vitamin D-Mangel, aber auch rezidivierende Cortisontherapien, aber auch NSAIDs führen dazu, dass bei der Rotatorenmanschette, bei der Supraspinatussehne die Fragilität dramatisch erhöht ist. Und last but not least, auch das konnte jetzt eigentlich schon vor fast 10 Jahren sehr klar gezeigt werden, dass auch die Osteoporose einen Teil mit dazu beiträgt für dieses eigentlich postoperativ doch nicht so optimale oder suboptimale Outcome, dass wir eine hohe Rupturrate von 25-50% haben. Also auch das, die Osteoporose, ein unabhängiger klinischer Risikofaktor. Und das sind ja auch immer Dinge, die wir auch in der österreichischen Osteoporose-Leitlinie in der aktuellen Fassung versucht haben abzubilden, klinische Risikofaktoren. Wir versuchen, den Patienten als Ganzes zu sehen. Was sind die Komorbiditäten, primäre, sekundäre Faktoren, die einen Einfluss haben auf die Knochenmikroarchitektur, auf die Knochenqualität und auch die umgebenden anatomischen Organstrukturen. Und hier sehen Sie eigentlich sehr schön rechts auf dem Bild so schöne auflösende Untersuchung eines Humeruskopfes im Tiermodell. Wenn der Chirurg so gut auch ist, versucht, die Sehne wieder anzunehmen, einen Anker zu verankern im Humeruskopf, dann mag das chirurgisch von der Technik einwandfrei sein, wenn aber da, wo der Anker reingeht und dort, wo die Sehne greifen soll und dort, wo die mechanische Belastung pro Futur raufkommt, die Knochenmikroarchitektur, die Knochenmatrix nicht passt, dann wird der Patient ein Problem haben. Und das Problem ist insofern dann die postoperative Reruptur dieser Sehne. Insofern haben wir im Team die Hypothese geschaffen, Zoledronsäure, ein Standard-Osteoporose-Medikament zwischen generisch, das eigentlich nicht sehr viel kostet, verbessert das Ergebnis nach transversärer Rekonstruktion einer chronischen Rotatorenmanschettenläsion in einem Rattenmodell. Die Stufe 1, die wir jetzt mit dieser Arbeit abschließen wollen, ist sozusagen das Tiermodell, wo wir dann in weiterer Folge auch dann in das humane Modell überwechseln werden. Und die Daten, die ich Ihnen jetzt zeigen werde, in den nächsten Dias vom Jakob, sind eigentlich da recht vielversprechend. Wir hatten 32 männliche Sprague-Dawley-Ratten. Wir haben gemacht, oder von vornherein geplant, wir machen eine Mikro-RNA-Analyse, zirkulierende Mikro-RNA, auf die komme ich später noch. Die linke Seite, im Time von 1, wurde die Supraspinatussehne bei der Ratte durchtrennt. Das war sozusagen einer von 3 zeitlichen Schritten in diesem Tiermodell. Immer links ist die kranke Seite, rechts ist die gesunde Seite. Nach 3 Wochen, nachdem auf der linken Seite die Sehne durchtrennt wurde, kam sozusagen die operative Rekonstruktion im Tiermodell und dann wurden die Tiere in 2 Kohorten aufgeteilt. Die Hälfte, also 16 Tiere, bekamen in der entsprechenden Tierdosis Zoledronsäure, das aus osteologischer Sicht potenteste IV-Bisphosphonat, das am Markt ist. Und die andere Hälfte der Tiere, die anderen 16 Ratten, bekamen Kochsalzlösung verabreicht. Als einmalige Dosis. Wir wollten natürlich auch versuchen, ein bisschen auf Rang-Ligand-Hemmung hinzugehen, aber da haben wir das Problem gehabt, da hatten wir keine entsprechenden Therapeutika, deswegen haben wir diesen Versuch jetzt mal primär Zoledronsäure gegen Placebo, sprich Kochsalzlösung, aufgebaut. Und dann, nach Zeitpunkt 3 war die Euthanasie, 8 Wochen nach der Rekonstruktion, und dann wiederum haben wir diese Tiere eingeteilt, einerseits die Mikro-CT-Analysen, die sehen Sie links unten, 12 Tiere mit biomechanischen Testungen, 4 Tiere mit der Histologie. Vor allem, warum haben wir uns auf die Histologie auch noch hin fokussiert? weil die bisherigen Publikationen dazu wenig gezeigt haben. Es gibt zwar viel an biomechanischen Testungen, aber wir wollten ein komplexes Gesamtbild schaffen mit biomechanischer Testung, mit Histologie, aber auch mit Mikro-CT-Analysen. Und auf der rechten Seite sehen wir dann nochmal eben die biomechanischen Testungen, 12 Tiere biomechanisch getestet mit der Kochsalzlösung, 4 Tiere mit der histologischen Untersuchung. Das heißt, diese Gruppen waren, wie man so schön sagt, also well balanced. Noch ganz kurz, warum MikroRNAs aus meiner Sicht, und ist das, glaube ich, zurzeit eine ganz heiße Geschichte mit zirkulierenden RNA-Fragmenten, die mit Laboruntersuchungen sehr einfach und auch wahrscheinlich in Zukunft sehr kostengünstig darzustellen sind, wo unsere Arbeitsgruppe, auch der Roland Kotze und der Xaver Feistinger, der einen oberösterreichischen Forschungspreis gewonnen hat, zeigen konnte, dass gewisse hoch- oder runterregulierte MikroRNAs, knochenspezifische MikroRNAs, extrem gut auch die Knochenmikroarchitektur plus minus muskuläre Kraft und kortikale Veränderungen zeigen können. Deswegen haben wir gesagt, wir möchten uns auch da in diesem Setting, in diesem Modell, in seiner PhD-Arbeit auch diesen Standpunkt ein bisschen näher anschauen. Kommen wir zu den Resultaten. Sie sehen immer jetzt die Verbesserungen, Bone Volume over Tissue Volume, das ist sozusagen das trabekuläre Volumen im Bereich Sehnenansatz, Gelenkfläche, zeigt eindeutig, dass diese Tiere, die Zoledronsäure verabreicht bekommen haben, deutlich bessere Parameter haben. Das heißt, der Knochen ist da stärker. Und Sie erinnern sich, die Fotos, die ich am Anfang gezeigt habe, wie eigentlich ein osteoporotischer Humeruskopf durch die Erkrankung Osteoporose zerstört sein kann und dass der Anker da nicht hält. Das heißt, ein osteoporose-spezifisches Medikament, das Osteoklasten inhibiert, die Mineralisierung erhöht, hat auch hier im Tiermodell im Humeruskopf einen deutlichen Benefit. Und das Gleiche konnte der Jakob auch zeigen, der Verumgruppe bei TBN, Trabecular Number, die Anzahl der Trabekel war hier in der Verumgruppe signifikant erhöht, sowohl am Sehnenansatz, dort wo die Sehne quasi eingenäht wird in den Knochen, als auch direkt an der umgebenden Gelenksfläche. Bei der biomechanischen Testung ist ja ganz wichtig, wenn wir die Rotatormanschette reparieren wollen, die Supraspinatussehne neu einnähen, dann muss das Ganze eine biomechanische Konstanz haben. Das muss fest sitzen, sonst reißt es wieder aus. Wir wollen ja auch, der Hintergrund dieser Arbeit ist, zu untersuchen oder eine klinische Möglichkeit zu finden, dass man diese Rerupturraten bei den großen Rotatormanschetten, Rupturen und Supraspinatussehnen, Deviationen einfach runterbringen. Und auch sieht man wiederum, dass, und ich weise nochmal hin, rechts war immer die nicht operierte Seite und links die operierteste. Auch auf der linken Seite ist die maximale Ausreißkraft in der Zoledronsäure signifikant verbessert, zwar hochsignifikant besser gegenüber der anderen Seite. Das, und da haben wir heute auch noch gerade telefoniert, hat mir Jakob noch angerufen von den neuesten histologischen Untersuchungen. Was zeigt sich in der Zollgruppe, in der Interventionsgruppe? Die Enthese ist allschichtig abgrenzbar und eine verbesserte Kontinuität der Sehne ist in histologischen Schnitten eindeutig nachweisbar. In der Kontrollgruppe mit der Kochsalzlösung vermehrt fibröses Gewebe und interessanterweise, und der Kreis schließt sich heute zu meinen geschätzten Vorrednern, erhöhte inflammatorische Prozesse. Das, was für den Knochen nicht gut ist, das, was die osteoklastäre Aktivität unter anderem aus unserer Sicht auch triggert. Ein paar MikroRNAs möchte ich Ihnen noch zeigen. Hier haben wir, und das zeige ich heute aber nicht, weil die Publikation ist knapp vorm Fertigwerden, die MikroRNAs in dreidimensionale Modelle, statistische Modelle eingepackt, um zu zeigen, welche hoch- oder runterregulierten MikroRNAs im Serum gewisse Einflusswirkungen auf die Mikroarchitektur und auch die Histologie und auch auf die Ausreißkraft und auf die biomechanische Kompetenz in der Verumgruppe haben. Aber auf jeden Fall sehen wir, dass gewisse MikroRNAs, die für einen osteoporotischen Phänotyp in der Zoledronsäuregruppe, in der Verumgruppe runterreguliert werden. Also das, was wir eigentlich therapeutisch erreichen wollen. Wir erreichen zusätzlich in der Zollgruppe, in der Verumgruppe eine Erhöhung der Mineralisation. Das ist klar. Antiresorptive Therapien in Vulgo Bisphosphonate, primär Aktivität, schnelle Aktivität ist Erhöhung der Mineralisierung. Und wir haben eine Herunterregulierung notwendig auch für die osteogenetische Differenzierung der vom Fett abgeleiteten Stammzellen der Verumgruppe. Ebenso, und das finde ich einen spannenden Zusatzfaktor, konnte auch der Jakob zeigen, dass sich die Muskelkraft in der Verumgruppe deutlich erhöht. Im Gegensatz die Muskelatrophie, das was wir eigentlich nicht wollen, das lässt nach. Also auch hier haben wir einen positiven Effekt auf die Muskelrelaktion nach exogener Gabe. Und genauso die Muskelhypertrophie steigt an und auch die Tiere waren beweglicher. Das heißt, das, was wir unseren Patienten alles vermitteln wollen, diese Basistherapie bei der Osteoporose, Muskeltraining, Krafttraining, die Muskulatur gehört stimuliert, die Muskulatur stimuliert über die Sehne auch das umgebende Knochengewebe. Auch das ist in diesem Tiermodell ein sehr positiver Effekt, den wir in der Verum-Gruppe gegenüber der Placebo-Gruppe nachweisen konnten. Die nächste Frage ist immer auch in der Klinikseite gestellt, naja, irgendwo ist da ein Trauma im Knochen gesetzt, es könnte auch eine Mikrofraktur entstehen durch die Operation. Risiken und Nebenwirkungen, ist das jetzt günstig oder was ist eigentlich der optimale Zeitpunkt nach einer Fraktur oder nach einer Knochenläsion, ein osteoporose-spezifisches, sprich antiresorptives Medikament zu geben? Und auch hier gibt es sehr schöne Daten, unlängst zitiert von einer asiatischen Arbeitsgruppe, die klar nachweisen konnten, dass im Beispiel der Radiusfraktur, dass ein schnelles Einleiten einer Osteoporose-Therapie nach osteoporotischer Fraktur keine negativen Effekte hat. Also wir müssen da jetzt nicht wochenlang warten, sondern wir können uns durchaus auch basierend auf relativ rezenten Daten drüber trauen. Und beim Denos machen wir also auch da bei klinischen Daten, bei der Osteoporose gute Daten, dass man da sehr schnell reingehen kann und das Knochengewebe spezifisch mit Medikamenten zur Heilung bringt. Ich darf die Daten vom Jakob zusammenfassen. Eine einmalige Gabe von Zoledronsäure, einem hochpotenten Bisphosphonat, das inzwischen generisch verfügbar ist und sehr, sehr kostengünstig ist, bei Patientinnen und Patienten nach einer Rotatorenmanschettenrekonstruktion in einem chronischen Defektmodell am Beispiel der Ratte zeigt einmal eine verbesserte biomechanische Eigenschaft der Enthese, eine gesteigerte, eine verbesserte Knochenmikroarchitektur im kompletten Humeruskopf des Tieres, einen verbesserten histologischen Aufbau im Bereich der Enthese, dort wo die Sehne ansetzt, dort wo die Kraft vom Muskel auf den Knochen übertragen wird und ein verändertes Mikro-RNA-Expressionsmuster hinsichtlich knöcherner und muskulärer Regeneration. Mit diesen Worten möchte ich danken, möchte aber auch allen Co-Arbeitern an diesem großen Projekt meinen herzlichen Dank aussprechen und auch Ihnen, dass Sie mir zur später Stunde noch so aufmerksam zugehört haben. Vielen herzlichen Dank.